Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Interviews mit Max Hirsch über KI-Agenten für Unternehmen. Er ist Partner Technical Specialist bei IBM und vermittelt auch komplexe KI-Themen auf seinem YouTube-Kanal. Im ersten Teil haben wir ausführlich darüber gesprochen, wie sich KI-Agenten im privaten Anwendungsfall von solchen unterscheiden, die in komplexe Unternehmensprozesse eingebunden werden sollen. Wer den ersten Teil noch nicht gehört hat, sollte ihn unbedingt zuerst hören. Heute spreche ich mit Max darüber, wo KI-Agenten bereits zum Einsatz kommen, vor welchen Herausforderungen KMUs bei der Einführung stehen werden und welche Rolle Context Engineering bei der Entwicklung von KI-Agenten spielen wird. Und jetzt geht es direkt weiter mit dem Interview. Viel Spaß beim Hören. Gibt es aus deiner Sicht Branchen, Industrien, die schon weiter sind? Gibt es irgendwelche, die, wo du denkst, das wären so typische Nachzügler für so ein Thema?
Ja, also die eine Branche, die absurd weit voraus ist, ist Softwareentwicklung bzw. Coding Agents. Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt verallgemeinert beschreibt. Also alles, was so Cursor, Windsurf, Cloud Code ist. Alles, was halt wirklich Vibe-Coden als großes Buzzword, eher, wie nennt man das, wird ja fast schon so ein bisschen als Witz verwendet oft. Das ist ganz absurd. Also wenn man sich quasi anschauen möchte, wo der Rest der Welt irgendwie in 15 Jahren sein könnte, dann muss man sich nur mal angucken, was so eben zum Beispiel Cursor AI tut, ist aber auch was ein so bisschen, wenn man sich das genauer sich damit beschäftigt, ein bisschen vielleicht in die Irre führen könnte, weil man einfach, man muss bedenken, Softwareentwicklung ist ein extrem freundliches Feld für KI. Also da ist halt das, was ich auch anfangs gesagt hatte, wo ich immer drauf rumreite, ist es in der Softwareentwicklung ist alles textbasiert. Also das ist natürlich ein Riesenvorteil. Code ist Text. Inzwischen sind ja auch, also alles, was du an Datenbanken konfigurierst, an Infrastrukturen der Cloud, das ist ja auch alles in einer textuellen, deskriptiven Form verfügbar. Das ist ja nicht, dass du das in der GUI zusammenklicken musst. Das heißt, alles, die Welt, in der diese Softwareentwicklungsagenten agieren, ist für sie verständlich. Alles ist dokumentiert und vor allen Dingen ist es auch in ihrer eigenen Bubble virtuell testbar. Wenn mir jetzt ein KI-Agent irgendeine medizinische Behandlung vorschlägt, dann kann der das nicht einfach selber mal ausprobieren und gucken, ob das jetzt der richtige Vorschlag war. Und, oh Mist, Patient tot. Haha. Blöd. Ein Softwareentwicklungsagent kann das sehr wohl. Der kann das einfach mal ausprobieren. So, buff, so, hier, die Softwarekomponente ist in die Luft geflogen. So, okay, das war nix. Probieren wir es nochmal anders. Und noch dazu ist es dann so, dass die Leute, die diese Softwareagenten, agentischen Systeme, mir fehlt so ein bisschen der griffige Begriff dafür, aber die diese Coding Agents entwickeln, die sind natürlich auch genau die, die es auch verwenden. Das ist so ein ganz einmal, also nicht ganz einmal, ich bin mit Developer Tooling immer irgendwie so, aber du hast quasi keinen Sprung zwischen Business und Development, weil jeder, der da quasi an der Entwicklung mitarbeitet, versteht intuitiv das Business so gut wie kein anderer. Da gibt es quasi niemanden, der die Fachlichkeit irgendwie den Entwicklern erklären muss, weil die Entwickler sind die Fachlichkeit am besten kennen. Und all das, und noch dazu ist es so, dass natürlich diese ganzen Coding Agents eine ziemlich hohe Wertschöpfung haben. Also da sind die VCs ballern da auch schön Kohle rein. Also da ist auch richtig Funding dahinter. Richtig viel Kapitalgeber. Und das ist so der perfekte Sturm. Das geht so unglaublich schnell voran in dem Bereich. Also total faszinierend. Aber natürlich sehr spezifisch. Das ist dann auch, wenn das dann aufhört damit Coding Agents, wenn das quasi aus der Software hinausgeht, dann ist aber da vorbei. Also das ist nicht so, dass die zu Erkenntnissen kommen, die irgendwie transferierbar wären oder einfach wirklich in den fundamentalen Strukturen, irgendwie, dass die anderen, das sind ja die gleichen Modelle, die da drunter liegen. Da ist halt Cloud Code, das ist ja das neue GPT-5 ist da drunter. Die verwenden die gleichen Modelle, aber haben die eine sehr, sehr, sehr fortschrittlichen und auch inzwischen sehr intuitiven Weise auf einem agentischen System so verwoben, dass die extrem leistungsfähig sind.
Was witzig ist, ich habe jetzt gerade, das ist genau wieder das gleiche Beispiel. Du hast gesagt, das ist Coding Assistance und sowas. Die sind super effizient, ja. Und gerade dann, wenn ich jemand habe, der was neu ist beim Coden, also das Programmieren gerade erst lernt, oder wenn ich ein komplett neues System baue. Studien haben jetzt aber in letzter Zeit schon gezeigt, dass wenn ich ein riesiges, gewachsenes System habe und einen sehr erfahrenen Entwickler habe, dass er eher sogar langsamer wird, weil er sehr viel mehr überprüfen muss, ob das überhaupt Sinn macht, was da der Coding Assistant vorschlägt. Also auch hier wieder diese Disbalance zwischen dem Wissen derjenigen, der etwas tut, der Aufgabe und was kann das große Sprachmodell schon wissen und aus dem Kontext mitnehmen.
Ja, gehe ich voll mit. Das ändert sich auch wieder. Also ich gehe voll mit, dass das bei in großen Codebases klassisch Brownfield und ein gewachsenes System mit ewig vielen Sachen, die vielleicht noch nicht mal vernünftig dokumentiert sind, da wird es dann ganz, ganz, ganz schnell ganz, ganz viel schwieriger. Und das ist auch, also in der Softwareentwicklungswelt allgemein, sind diese ganzen Coding Agents, die fördern eine ziemlich ungesunde Monokultur, weil natürlich je mehr typische Run-of-the-Mill-Standard-Frameworks du verwendest, also keine Ahnung, da irgendwie in Python, wenn da halt irgendwas damit mit Fast API und irgendwelchen Standard-SQL-Datenbanken, das können die Teile, wenn du halt irgendwie ein bisschen neuere Technologien, exquisitere Sachen oder eben auch im Unternehmen kompliziertere, angestaubtere Sachen, dann wird es
COBOL
sehr schnell. ja, gut. Da haben wir aber bei IBM tatsächlich ziemlich coole Modelle, die das sehr gut können. Weil das ist ja doch nochmal eine ganz eigene Nummer, wo die anderen bei weitem nicht so stark sind. Da wird es dann sehr schnell sehr viel schwieriger. Und das verlagert sich auch ein bisschen, aber das ist gar nicht das Thema hier. Das ist so ein Lieblingsthema von mir nebenbei. Aber du hast ja auch schon zurückreferenziert auf das, was ich anfangs gesagt habe. Und dieses Thema siehst du halt immer wieder. Je weniger Ahnung du selber hast, desto mehr können dir die Large Language Models bringen. Und je weiter du halt dann auch selber auf dieser Leiter, ich meine, bei Softwareentwicklung ist diese Leiter, die wird dann gegen Ende hin irgendwann ziemlich steil. Und also wenn du halt selber dich schon super gut auskennst in deiner, wie auch immer, Codebasis, die du im Unternehmen hast, dann bringen dir solche Coding Agents dann auch. Es ist relativ erstaunlich, wie wenig sie dir dann plötzlich wieder bringen. Und da kommt es dann auch, dieses Feld bewegt sich auch sehr schnell in Richtung dazu, sehr viel größere Codebasen verarbeiten zu können, mit sehr effizienten, cleveren Tricks und so. Wie gesagt, anderes Thema. Und ist auch, glaube ich, wo du hast mich nach welche Industrien weit vorne sind und welche vielleicht auch nicht so sehr. Aber das ist wahrscheinlich auch gar nicht so das, was du jetzt, weil das ist ja schon echt eine Sonderlocke. Wahrscheinlich gar nicht das, worauf du so explizit hinaus wolltest, weil es sind ja hier doch irgendwie. In Deutschland, da haben wir jetzt hier unsere wirtschaftliche Stärke, kommt nicht aus unseren Softwareentwicklungs-, Software-Development-Tooling-Häusern. Welche Industrien vorne weg sind, welche so nachzüglich sind, das ist noch ziemlich nah beisammen, das Feld. Da hat sich noch nicht so richtig abgezeichnet, wer jetzt hier komplett vorne dran ist, wer gerade abgehängt wird. Das sind alle jetzt noch sehr am Ausprobieren. Und auch wenn man sich mal selber überlegt, so als Individuum, als Consumer, an welchen Stellen außerhalb der konkreten ChatGPT, Gemini, Grok-Assistenten, an welchen Stellen kriege ich denn jetzt schon so ein Gen-AI, Agentic AI, wo interagiere ich schon damit? Das fängt jetzt gerade erst an. Das wird jetzt wirklich erst Teil unseres Lebens werden. Und da ist natürlich alles vorne dran, wo halt, ich habe es mal gesagt, Customer Cares, alles, wo halt irgendwie Kundenanfragen, keine Ahnung, Telecommunication, alles, was irgendwie Mobilfunk, so das Typische, so oh, Handy geht nicht, oh. Ganz viele Tickets, ganz viele Beschwerden. Travel hast du jetzt auch schon angesagt, die sind auch sicherlich vorne mit dabei, da wird sicherlich auch schon vieles gemacht. Da geschieht natürlich auch sehr vieles in-house, wovon man jetzt auch außerhalb gar nicht so viel mitbekommt. Also auch Check24 zum Beispiel, die sind mega krass, die lassen manchmal so ein bisschen einen Einblick, die veröffentlichen manchmal ein paar Sachen und sehen, oh wow, die machen wirklich schon viel. Aber auch ganz typisch IT-Support, wenn jetzt für alle, die vielleicht auch hier in größeren Unternehmen arbeiten, wenn du hier irgendwie dein Ticket einstellst, weil irgendwas im welches System nicht funktioniert hat, da wird jetzt auch schon mit Hochdruck dann gearbeitet, vieles davon mit Gen-AI effizienter zu machen. Und das sind halt die Sachen, ich habe es ja schon öfter erwähnt, wo halt wirklich einfach mit überschaubarem Aufwand wirklich viel erreicht werden kann. Wer jetzt aber sich so ein bisschen schwer tun wird, das ist, was für dich wahrscheinlich sehr interessant sein wird, ist, der typische deutsche Mittelstand wird es schon wahrscheinlich sich wesentlich schwerer tun damit. Also ich habe es schon ein paar Mal so angeteasert gehabt, was so die Bremsen sind, was die Voraussetzungen sein müssten, damit es gut funktioniert. Und wenn ich mich das umschaue in den deutschen, mittelständischen, meist fertigenden Unternehmen, sind genau das die Sachen, wo es dann oft hakt. Also konkret, du brauchst halt die saubere, vernünftige Tool-Landschaft, du brauchst halt deine ERP, deine CRM, deine DMS-Systeme, also wie Enterprise Resource Planning, Customer Relation Management, Data Management Systems, die müssen alle so sauber, in der Mangelung eines besseren Wortes dafür, so sauber sein, dass die untereinander kommunizieren können. Mehr oder weniger, dass die Rechtestrukturen klar sind, dass du auf die Sachen zugreifen kannst, dass jeder auf die Sachen zugreifen kann, die relevant sind, dass wir müssen performant sein, gerade wenn es um Datenmanagementsysteme geht, wenn es darum geht, irgendwie PDFs oder sowas, ja auch so ein Ding, ne? Sehr viele Informationen in deutschen Unternehmen sind in eingescannten PDFs oder ähnlichem verfügbar. Wenn überhaupt eingescannt. Das sind ziemlich große Dateien. Da kommt es dann schon ziemlich viel auf Effizienz auch an, dass welches immer Datenmanagementsystem du verwendest, das muss auch ganz schön flott sein und vorzugsweise dann schon auch ein paar Spezialfunktionen haben, dass das zum Beispiel dann standardmäßig OCR, dass ein eingescanntes PDF sofort vertextualisiert wird. Solche Sachen brauchst du, um mit Agenten sinnvolle Sachen tun zu können. Sonst können die einfach, wenn die nicht in der Lage sind, ich komme wieder auf den Punkt vom Eingang zurück, in textueller Form irgendwie diese Informationen sich zu beschaffen, die notwendig sind, um eine Frage zu beantworten. Wenn das nicht geht, dann können die nichts tun. Mhm. Und das muss man dann eben erstmal gegebenenfalls glatt ziehen. Das sind dann ganz schöne, kann sein, dass ganz schön Investitionen notwendig sind in eine saubere digitale Basis. Ich mache jetzt hier gerade Airquotes, mache gerade so Anführungszeichen in die Luft, das kann man jetzt hier nicht sehen im Podcast. Aber da gibt es auch kein richtig schönes Wort dafür, aber es ist einfach eine, das, was jetzt halt vielleicht noch funktioniert hat in den letzten 20 Jahren, mit den paar Individuen, die dann ganz viel Verantwortung und Wissen in ihren Köpfen tragen, sind halt viele Unternehmen, haben einfach an Prozesse und Strukturen und Daten, die halt haben jetzt halt funktioniert die letzten 20, 30 Jahre, vielleicht auch schon so einigermaßen digitalisiert, aber man wird nur dann von dieser AI-Revolution, und es ist eine Revolution, die vielleicht nicht so schnell ist, wie es jetzt auch aus dem Silicon Valley oft getönt wird, aber es wird eine Revolution sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber man wird von der nur profitieren können, wenn man eben die digitale Infrastruktur hat, um das nutzen zu können.
Das heißt, es gibt mehrere Sachen. Das eine ist natürlich, du brauchst irgendwie eine Art Ablaufprozess, wo entweder textuelle Informationen reinkommen, innerhalb des Prozesses verwendet werden müssen oder zum Ende des Prozesses hin erzeugt werden müssen. Wenn du das nicht hast, bringt dir ein KI-Agent nicht viel. Du brauchst die Werkzeuge müssen zugänglich sein, die müssen nutzbar sein für die KI. Das heißt, du brauchst dann einfache und klare Aufrufe, definierbare Outcomes aus Ergebnisse von diesen Werkzeugen. Das ist natürlich schwierig. Ich meine, wenn du jetzt ein Unternehmen hast, das in seiner Unternehmensgeschichte vielleicht letztlich 3-4 größere Unternehmen geschluckt hat und dann plötzlich 4 Kundendatenbanken hat und die noch nicht aufgeräumt hat. Das wird spaßig. Und es gibt der gleichen Kunden oder verschiedenen Kundennummern in den verschiedenen Datenbanken. Das kann wehtun dann. Das sollte man vielleicht vorher aufräumen.
Ja, das ging jetzt halt noch quasi, solange du die Individuen hattest, die das einfach gewusst haben, so, dann muss man noch da drüben auch noch gucken, weil da könnte das einfach nochmal dupliziert sein. Ah, Mist, okay, ich weiß ja Bescheid. Das ging bis jetzt, aber das möchtest du einem Agenten nicht zumuten.
Das würde vermutlich auch irgendwie beizubringen sein, aber das Fehlerrisiko steigt einfach.
Voll.
Und du hast eben fertigende Industrie erwähnt. Es gibt natürlich Bereiche, Branchen, Teile in Unternehmen, die sehr, sehr wenig davon profitieren können, weil einfach nichts groß mit Texten gemacht wird. Bei der fertigen Industrie geht es um die Produktion von den Waren. Oder wenn ich jetzt einen Friseur habe oder andere Handwerker habe. In sehr vielen Branchen, in sehr vielen Industrien ist es halt so, gibt es natürlich Unternehmensteile, Verwaltung, Personal, IT oder sowas, die haben was mit Texten zu tun, aber auch sehr große Teile eben halt nicht. Wenn ich eine Müllabfuhr habe oder sowas, die wird davon nicht groß profitieren. Und ein gutes Muster ist halt, ich habe eine große Anzahl von ähnlich gelagerten Fällen, die dann über einen KI-Agenten gelöst werden können. Das ist, wenn ich zum Beispiel meine Kunden Verbraucher sind und ich ganz viele Kunden habe. Wenn ich nur 3 Kunden habe, wird es wahrscheinlich nichts werden damit.
Ja.
Welche weiteren Voraussetzungen, was sollte noch da sein, damit jetzt ein KI-Agent nicht einfach ein Pilotprojekt wird und dann irgendwo stirbt, sondern dass man sagt, okay, ich habe nachhaltig ein neues Verfahren geschaffen, was mich wirklich voranbringt, was Ergebnisse verbessert, im großen Maßstab funktioniert. Worauf muss ich vielleicht noch achten?
Ja, ich meine, viele Sachen wird schon angesprochen. Mhm. Zusätzlich vielleicht noch, man braucht schon ein bisschen einen längeren Atem. Es ist vieles von dem, was ich jetzt erzählt habe, zielt ja darauf hinaus, dass es einfach viele Leute überhöhte Erwartungen haben, was alles ein Gen-AI-System im Unternehmenskontext leisten kann. Und es wird Iterationen brauchen. Man muss klein anfangen, klein und gezielt und konkret und von da aus expandieren. Das ist wie bei anderen neuen Technologien auch. Es gibt nicht die Silver Bullet. Es gibt nicht den einen Ansatz, der bei allen funktionieren wird, der einfach und wertschöpfend ist. Man muss sich ganz konkret den eigenen Business Case anschauen. Man muss sich gegebenenfalls auch Gedanken machen, wie man sein Business ändern kann, so dass es auch vielleicht besser zu den neuen Gegebenheiten passt. Vielleicht haben sich da auch einfach ganz neue Chancen aufgetan, die man auch erstmal nutzen muss. Ja, und dann natürlich die Themen wie bei allen Digitalisierungsthemen, Kultur muss die Leute natürlich auch enablen, beziehungsweise muss den Leuten auch vielleicht neue Arbeitsweisen nahebringen, sehr viel dokumentieren, sehr viel Text schreiben. Das ist zum Beispiel auch was ich jetzt persönlich meine. Jetzt bin ich natürlich an der an der allervordersten Front in einem hochgradig untypischen täglichen Jobbild. Ich habe mir selber angewöhnt, dass ich quasi alles, was ich tue, in irgendeiner Weise vertextualisiere. Ich werde mir auch von diesem Podcast hier, werde ich mir dann auch ein Transkript bei mir auf meinem System ablegen, das ich dann auch verwenden kann, dass ein Large Language Model meiner Wahl diese Informationen über meine Sichtweisen zur Verfügung hat, um mir dann zu helfen, Entscheidungen zu treffen. Also ganz viel Wissen und Struktur in textueller Form verfügbar machen, und das bedarf anderer Arbeitsweisen. Das kann schwierig sein, sowas auszurollen im Unternehmen, aber es ist hochgradig individuell.
Dein erster Punkt, dieses Erwartungsmanagement, das möchte ich auch nochmal verstärken. Also dieses nicht, da ist eine KI und die wird schon alles alleine lösen, sondern dass man wirklich sagt, okay, es ist wie ein Auszubildender, der wird auch nicht nach 2 Tagen die kompletten Kundenservice übernehmen können, sondern der lernt dann auf dem Weg. Das heißt, man bringt ihm am Anfang die einfachen Sachen bei, dann kann er dir schon mal helfen bei dem Massengeschäft, und dann fängst du an, ihm mehr und mehr und mehr beizubringen, bis er dann auch noch vielleicht 60-80% erledigen kann. Und dann hast du für die restlichen 20-40% hast du immer noch die langjährigen Experten, die sich dann wirklich um diesen komplizierten Fälle kümmern können. Und diesen Ansatz, diese Gedanken sollte man auf alle Fälle bei jedem KI-Projekt, aber ganz speziell auch bei KI-Agenten haben. Nicht die 100%-Lösung, sondern dieses am Anfang viel Arbeit wegnehmen. Das ist effizient, das bringt was, und dann kann man sich überlegen, wo mache ich den Cut, wo sage ich, ich arbeite noch zu, das heißt vielleicht 40% Dunkelverarbeitung komplett gelöst, 40% vorbereitet, der menschliche Experte sagt nur noch ja, Amen, und die restlichen 20% eine komplette menschliche Verarbeitung. Das wäre doch ein super Zielbild aus meiner Sicht. Ja. Und nicht dann einfach zu sagen, wenn es nicht 100% ist, fangen wir gar nicht erst an.
Ja, nee, gehe ich voll mit, kann ich es absolut unterschreiben. Jetzt hast du da nochmal ein interessantes Bild angerissen. Das ist jetzt so ein bisschen, also 100% Haken drunter, das sehe ich ganz genauso, Thomas. Aber das ist auch nochmal, wenn man das weiterdenkt, jetzt startet man so ein System, und das ist dann so ein bisschen wie der Auszubildende. Kannst du dir vorstellen, hast du zwar einen extrem intelligenten Auszubildenden, der hat vielleicht so einen IQ von 150.
Kann super schnell lesen.
Kann extrem schnell lesen und hat ein extrem großes Gehirn, der hat einen Kopf, der ist wie so ein PC-Ball. Aber hat keinen Plan von dem, was du da tust. Und dann packst du dem so ein paar Dokumente hin, so hier, lest das mal. Und das Besondere ist, dieser Auszubildende, der arbeitet bei dir auch immer nur 5 Minuten lang. Und dann kommt der Nächste. Und der kriegt dann vielleicht nochmal die Zusammenfassung von dem, was er davor gemacht hat, so was gut war, was schlecht war. Das kriegt er auch noch als Blatt Papier mit dazugelegt. Und dann darf der Nächste wieder 5 Minuten lang arbeiten und dann ist er wieder weg. Und das ist einfach so eine fundamentale Einschränkung, die diese Systeme aktuell noch haben. Ist auch nicht absolut zu sehen, ob sich das ändern wird. Aber wir haben noch keinen, also mit wir meine ich irgendwie so die weltweite Menschlichkeit, irgendwie die da jetzt mit dran forschen, kein System gefunden, wie man effizient solche Large Language Models, die ja der Kern von so einem System sind, gut dazu bringen kann, aus dem zu lernen, was sie tun. Mhm. Da gibt es ganz viele Ansätze, Reinforcement Learning, das ist auch, jetzt sind wir beim Thema der Coding Assistent, das ist super spannend, weil da geht es gut, weil da kannst du quasi so, also ich schnipp gerade, falls ihr euch wundert, was das für ein komisches Geräusch ist, kannst du super schnell Sachen ausprobieren, und dann kann so ein Agent auch super schnell daraus lernen, also beziehungsweise so ein Large Language Model, muss man unterscheiden, was ist der Agent und was ist das darunterliegende Modell. Da kann das darunterliegende Modell dann ziemlich schnell daraus lernen, was funktioniert und was nicht. Das ist natürlich ein ziemlich aufwendiges Konstrukt, das man da drum herum bauen muss, trainingstechnisch. Das ist nichts, was man irgendwie im Unternehmen macht, das machen die großen Labore hier, das macht IBM auch, das macht aber auch OpenAI, das macht Anthropic. In dieser digitalen Welt der Softwareentwicklung, da kann sowas funktionieren. Jetzt in der realen Welt, wo du zum Beispiel eine Kunden-E-Mail schreibst, da lernen wir als Mensch, also wir kriegen eine Kunden-Mail rein, eine Beschwerde, der ist gescheit bumpig, und wir schreiben bumpig zurück. Und dann dauert es vielleicht 2 Wochen, dann eskaliert das, und dann der Kunde geht dann weg, und dann ist ein riesen Tara, und dann ist irgendwie im Zeitraum von 3 Monaten ist dann aus unserer einen Aktion so ein richtiger Kackhaufen entstanden, weil einfach wir den blöd mit dem Kunden interagiert haben. Daraus können wir Menschen lernen, aus diesem 3-Monats-Fenster. Das ist für uns, so funktionieren wir Menschen. Für so Large Language Models, für so KI-Modelle, ist das ein viel zu signalschwaches Umfeld, könnte man es vielleicht nennen, um das ein bisschen wissenschaftlich zu formulieren. 3 Monate ist viel zu lang. Da können die nicht dran. Solche Large Language Models brauchen viel, viel, viel mehr, viel, viel dichtere Daten, um lernen zu können. Und das ist ein bisher ungelöstes Problem. Also das ist, wenn jetzt jemand drüber nachdenkt, irgendwie in die AI-Forschung zu gehen, da geschieht gerade richtig viel. Aber da macht euch drauf gefasst, das dauert noch eine Weile, bis man das irgendwie gescheit hinkriegt. Da kannst du dann irgendwie noch ein bisschen so feintunen, das ist ja so ein anderes interessantes Thema, wo du Modelle nochmal zu einem gewissen Grad auf deine Domäne anpassen kannst, ist aber auch nicht das Allheilmittel. Damit kannst du auch nicht das einem Modell beibringen, in einem Umfang, wie man es jetzt halt einem Menschen beibringen könnte.
Da geht es eher so um grundlegende Eigenschaften oder Kenntnisse oder sowas, dieses Methodenwissen oder Fachsprache oder sowas, das kann man dann darüber vielleicht gut beibringen.
Genau, Fachsprache ist ein ganz super Punkt. Haben wir jetzt auch offiziell geschickt hier bei IBM mit Chains heißen, die bieten so militärische Daten an. Und der militärische Sprech ist ja fundamental anders. Ich selber war nie bei der Bundeswehr. Wenn ich mit Militärs rede, ich verstehe da immer nur die Hälfte, weil die halt natürlich ein ganz eigenes Vokabular haben und ganz eigene Art zu reden. Und solche Sachen kannst du mit Feintuning sehr gut einem Modell beibringen. Das geschieht jetzt bei IBM auch gerade, da wird es dann auch ein spezielles Modell dafür geben, das wir anbieten können. Aber man wird nicht grundlegende Intelligenz oder Methodenkompetenz oder sowas jetzt dem Modell beibringen können. Zumindest nicht in einem sinnvollen Maß. Bei dem, um da nochmal zurückzukommen, Thomas, auf das, was du gesagt hattest, das ist ein total super Mindset-Framework, wie man sich das so merken kann. Du hast einfach halt immer einen Auszubildenden da sitzen und der wird nicht schlauer, aber du kannst ihm mehr um ihn drumherum bauen, um seine Arbeit zu verbessern und dann wird er quasi schon fähiger, aber der Kern, die Intelligenz, dieser künstliche Mensch, dieses KI-Modell, das wird immer ein sehr, sehr intelligenter, sehr, sehr aufnahmefähiger, aber vollkommen unerfahrener Auszubildender bleiben. Und es liegt quasi an dem, der halt drumherum die Systeme baut, diese Fähigkeiten dann so zu verkoppeln, dass dieser etwas komische Auszubildende dann effizient arbeiten kann. Das ist eigentlich echt, mit dem Mindset, glaube ich, hat man die richtige Intuition.
Es geht ja auch weg vom, also früher hat man immer sehr, sehr viel vom Prompt Engineering gesprochen. Das heißt, wie formuliere ich den Auftrag einer Sprachmodell? Und der Trend geht ganz klar eher zu einem Context Engineering. Das heißt, welche zusätzliche Informationen braucht das Sprachmodell, damit es die Aufgabe auch erledigen kann? Und das eben halt ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das ist das, was du gesagt hast. Das ist das, was man verbessern kann. Ich kann ihm, das Sprachmodell selber wird verbessert werden über lange Zeit. Großanbieter wie die IBM machen das. Was ich machen kann in meinem Unternehmen für meinen Anwendungsfall, ich kann den Auftrag verbessern, spezifischer machen, Ausnahmen definieren, was auch immer, Beispiele bringen. Und ich kann Kontext verbessern. Das heißt, ich kann ihm die Informationen, die dem Sprachmodell in dem Moment zur Verfügung stehen, um Entscheidungen zu treffen, um autonom zu agieren, immer besser machen, dass die Entscheidungen besser werden.
Ja. Die technische Entwicklung, die da dahinter steht, ist einfach, die Kontextfenster sind so viel größer geworden. Also da noch vor, wenn ich hier gucke, da 2021, da wo ich damit GPT-3 das erste Mal angefangen habe, da war das Kontextwindow, glaube ich, 512 Token, also irgendwie 400 Wörter. Da konntest du halt quasi, du musst also deinen Prompt noch kurz formulieren, damit da überhaupt was reingepasst hat. Und inzwischen sind wir ja bei 500.000 Tokens oder noch mehr. Es gibt ja Modelle, die wirklich sogar schon im Millionenbereich Tokens im Kontextfenster verarbeiten können. Also Tokens, für die es nicht wissen, das sind die Silben, mit denen Large Language Models denken. Vereinfacht gesagt, kann man auch Wörter sagen. Die Silben von Large Language Models sind ziemlich groß. 500.000 Tokens ist halt vielleicht ungefähr 400.000 Wörter. Bedeutet, man kann inzwischen verdammt viel da reinpacken in so einen Prompt. Und da ist dann das, was man als Mensch wirklich als Prompt schreibt, als Auftrag schreibt, nur noch ein ganz kleiner Teil davon. Viel wichtiger sind dann die Sachen, die das System im Hintergrund dann noch mit reinpackt. Eben zum Beispiel Informationen, die aus irgendeinem System gezogen wurden oder grundlegende Systemanweisungen, grundlegende Arbeitsanweisungen. Da ist das, was in einem, gerade so einem agentischen System, aber auch wenn man jetzt so ein Large Language Model wie ChatGPT, Gemini oder Grok jetzt privat verwendet, das, was du eingibst, ist nur noch ein kleiner Teil von dem, was am Schluss bei dem Modell landet. Da gibt es das ganze Ding, was man im System Prompt nennt, das gibt es schon lange, aber eben jetzt auch seit immer mehr riesige Sachen, die diese Modelle dann aus dem Internet dazu ziehen. Das sind riesige Wände aus Text, die da verarbeitet werden, um eine gegebenenfalls ziemlich kurze, aber gute Antwort zu erzeugen. Und das alles, wie du diese riesen Wand an Text, die du am Schluss zu diesem Modell schmeißt, wieder Punkt vom Anfang. Am Ende ist es trotzdem Text rein, Text raus. Aber diesen Text, den du reinpackst, diesen Kontext zu konstruieren und da alles reinzupacken, was relevant ist, das ist die wesentliche Disziplin, die über den Erfolg oder Misserfolg von so einem Agentic AI-Projekt entscheidet. Und da hängt natürlich alles andere dran. Da hängt der Zugriff zu den CRM-Systemen dran. Da hängt die Verfügbarkeit und die Qualität der Daten mit dran. Am Schluss muss das alles in diesen Kontext und dann kann dein sehr schlau, aber komplett unerfahrener Azubi, da eine vernünftige Antwort drauf formulieren. Aber auch nur dann.
Mhm. Gleichzeitig gibt es aber diesen Effekt, umso größer das Kontextwindow wird oder der Benutzerbereich wird, umso ineffizienter wird das Ganze, umso teurer wird das Ganze. Man bezahlt ja typischerweise in Token. Das heißt, wenn ich einen Kontext mitbringe von diesen 1 Million Token, dann bezahle ich auch sehr, sehr viel für diesen Aufruf und ich muss lange warten, bis das Ergebnis da ist.
Da hast du natürlich vollkommen recht. Und da gibt es gute Parallelen zu dem, wie halt auch die Digitalisierung allgemein funktioniert. Wenn du ein System baust, das halt einfach irgendwie eine riesen fette CPU und irgendwie 2 Terabyte RAM braucht, um irgendwelche einfachen Sachen zu machen, dann hast du einfach ein sehr ineffizientes System gebaut. Und das kostet dann halt viel. Und so ist es bei agentischen Systemen, beziehungsweise beim Context Engineering in den agentischen Systemen auch, musst natürlich schon ein bisschen gesunden Menschenverstand auch mit dazu bringen. Wenn du jetzt dann einfach nur stumpf alles reinpackst, dann wird es, genau wie du gesagt hast, A, teuer und B, schlecht. Und das ist nicht gut.
Der Punkt ist, wenn ich ein konkretes Beispiel mal mache. Man könnte, wenn man eine Frage stellt, wie kann ich in der Textverarbeitung den Absatz so und so formatieren, dann kann ich natürlich alle Lernmaterialien, alle Handbücher, gekaufte Bücher oder was auch immer, ich kann das alles in ein Kontextfenster mit reinschmeißen, habe ein riesiges Kontextfenster, wo 99,9% des Wissens irrelevant sind für die Aufgabe. Das wäre die dumme Art und Weise, das zu tun. Oder aber ich suche aus den Gesamtmaterialien, die ich habe, erstmal die Textstellen raus, die überhaupt was mit dem Problem zu tun haben, tue die in den Kontext rein. Ich habe ein viel kleineres Kontextfenster. Es wird viel effizienter, es wird, ich krieg schneller eine Antwort. Und auf der anderen Seite sind die Sachen, die drin sind, auch relevant. Und das ist eben halt dieser Rack-Ansatz zum Beispiel, dass ich dann sage, okay, ich habe eine Datenbank, wo ich erstmal die Textstellen suche, die ich dann in den Kontext rein. Und das ist das, womit man natürlich dann spätestens beim Optimieren anfangen sollte, dass man guckt, okay, was brauche ich denn wirklich im Kontextwindow und wie kann ich das möglichst fein maßschneidern, dass alles relevant ist und alles Irrelevante gar nicht reinkommt. Und das ist wieder dieses Umfeld. Das heißt, das ist das, wo die Werkzeuge eben helfen können, das beherrschbar zu machen für das kleine arme LLM, was diese ganzen Aufgaben da schaffen muss.
Ja, hast du wunderbar beschrieben. Also das, was du da beschrieben hast, einfach nur Context Engineering in quasi greifbare Worte gepackt. Je weniger Kontext du das hinkriegst, desto besser, desto relevanter, desto besser das Ergebnis, desto günstiger. Aber genau da liegt natürlich die Krux, ne? Das ist natürlich schwierig. Und RAG haben wir, glaube ich, jetzt in diesem Gespräch noch gar nicht angesprochen. Also Retrieval Augmented Generation, dieser Ansatz, dass du aus einer großen Menge an Textdokumenten die relevanten Dokumente für deine Frage findest, ist ein ganz wichtiges Werkzeug in dem Thema des Context Engineerings. Und es kann dann natürlich noch viel weiter gehen. Das ist halt ein Werkzeug von vielen. Du kannst dann auch dieses RAG, diese Retrieval Augmented Generation an sich wieder agentisch machen. Du kannst auch dann dieses System sich quasi reflektieren lassen. So, habe ich jetzt eine gute Antwort gefunden? Muss ich vielleicht nochmal anders suchen? Und dann kannst du das wiederum, das Ergebnis daraus, dann wieder in den Kontext von dem, also kannst du quasi orchestrierende Agenten, Subagenten, gibt es ganz viele Patterns, wie du das gestalten kannst. Und das musst du halt konkret für die Situation, in der du das machen möchtest. Das ist in jeder Situation anders. Ja. Aber da gibt es inzwischen richtig, richtig viele Werkzeuge, richtig viele Architekturen, wie du ganz, ganz unterschiedliche und super leistungsfähige Systeme bauen kannst. Aber das ist gerade jetzt, kommt das so in dem Umfang, dass man da wirklich mitarbeiten kann. Also da ist wahnsinnig viel geschehen im letzten Jahr.
Da noch eine Empfehlung an unsere Hörer. Wenn man sich zum Thema RAG noch ein bisschen informieren möchte, die Folgen 53 und 54, die Probleme der LLMs und die Zukunft der LLMs, da habe ich mit meinem Kollegen Sam Nendel auch tiefer über das Thema gesprochen, wo das eigentliche Problem ist und wie RAG die Lösung ist.
Ja, also ich habe diese Folgen zwar nicht gehört, aber ich kann sie trotzdem sehr warm empfehlen. Retrieval Augmented Generation, wer es nicht kennt, wirklich hört euch die Episoden an oder lest euch anderweitig zu dem Thema ein. Das ist was, das geht nicht weg. Das ist eines der Grundmechanismen, die für GenAI, Large Language Models und auch agentische Systeme relevant bleiben werden.
Das war der zweite Teil meines Interviews mit Max Jesch zum Thema KI-Agenten für Unternehmen. Im dritten und letzten Teil gehen Max und ich Schritt für Schritt die Einführung eines KI-Agenten durch und diskutieren die technischen, organisatorischen und kulturellen Herausforderungen, die Unternehmen dabei meistern müssen. Wenn Sie diese und viele weitere spannende Folgen nicht verpassen möchten, abonnieren Sie Chatbots und KI auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl.